HR Info. Netzwelt.
Wir sind ständig online, wir nutzen unsere Smartphones, wir überweisen Geld per Online-Banking, wir schreiben E-Mails am PC, wir surfen im Internet, wir kaufen dort ein und wir steuern unsere smarten Zuhause über Lautsprecher wie Alexa. Das alles ist natürlich total bequem und bringt viele Vorteile mit sich, aber überall lauern dabei auch Gefahren, denn Online-Kriminelle wollen an unser Geld. Deshalb haben wir bei HR Info in den vergangenen Wochen eine eigene Serie gesendet, den HR Info Helpdesk sicher im Netz. Heute geben wir hier an dieser Stelle nochmal einen Überblick über die wichtigsten Themen aus dieser Serie. Mein Name ist Tobias Klein. Wir haben vor kurzem schon mal darüber berichtet, dass gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo viele Menschen von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten, besonders viele Betrüger und Kriminelle im Internet versuchen, Geld zu machen. Im Moment sind also zum Beispiel sehr viele E-Mails im Umlauf, die als Anhang Schadsoftware im Gepäck haben. Das könnte zum Beispiel der Trojaner Emotet sein. Das ist ein ganz besonderer Fiesling, der sich in gefälschten E-Mails verstecken kann, meistens im Anhang in einer Word-Datei oder in einem PDF-Dokument. Und das Gemeine ist, dass ich in solchen E-Mails oft persönlich angeschrieben werde und die E-Mails meistens auch vermeintlich von Menschen kommen, die ich kenne, also von Freunden oder Kollegen. Das kann Emotet im Namen von Kollegen und Freunden schreiben und das auch noch sehr glaubwürdig. Und wenn Emotet erstmal auf dem Rechner installiert ist, dann kann er uns Nutzern auf ganz verschiedene Arten das Leben schwer machen. Das hat uns der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, erzählt.
Egal, ob das ist dann Verschlüsselungstrojaner, die nachgeladen werden, oder Banking-Trojaner, das heißt also, wo dann finanziell auch Schäden erfolgen können. Und das kann individuell konfiguriert werden. Und das ist natürlich von daher ein tolles Tool, ein tolles Instrument für die organisierte Kriminalität, um relativ einfach viel Geld zu verdienen.
Die Emotet-Software kann also von den Online-Kriminellen neu angepasst werden, sie kann verändert werden und sie wird auch immer weiterentwickelt. Emotet liest zum Beispiel aber auch ganze Adressbücher aus und kommt somit an weitere E-Mail-Adressen und an weitere Kontakte. Das Fiese ist aber auch, das haben wir gerade gehört, dass Schadsoftware nachgeladen werden kann, unter anderem sogenannte Ransomware. Professor Michael Backes, IT-Sicherheitsexperte vom Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, erklärt, was das ist, Ransomware.
Also Ransomware ist der Überbegriff für eine Software, die zum Beispiel ihren Rechner lahmlegt, blockt oder alles verschlüsselt, dass sie ihn nicht mehr benutzen können. Und er sagt dann im Wesentlichen, wenn Sie das wieder benutzen möchten, bezahlen Sie bitte Geld. Also es ist digitale Erpressung, damit Sie Ihrem Geschäft eigentlich weiter nachgehen können. Wenn Sie mal die Schadsoftware auf Ihrem Rechner haben, dann haben Sie meistens verloren.
Wenn der Rechner erst einmal verschlüsselt ist, dann kommt nur derjenige an die Daten, der den Schlüssel hat. Den rücken die Kriminellen aber nur gegen Lösegeld raus, wenn überhaupt. Bezahlt werden soll meistens in der Kryptowährung Bitcoin. Macht man das nicht, dann sind die Daten definitiv futsch. Aber wenn man bezahlt, dann ist das auch keine Garantie dafür, dass man hinterher den Schlüssel auch wirklich wieder bekommt. Die Polizei rät deshalb in der Regel nicht zu bezahlen. Wie kann man aber verhindern, dass man zu einem Emotet-Opfer wird? Firewalls und Virenscanner sind eher machtlos, sagt Professor Michael Backes. Was dagegen wirklich hilft, sind Aufmerksamkeit und Skepsis.
Es ist eigentlich immer das Gleiche, sich überlegen, ob diese E-Mail realistisch ist und vor allem nicht auf Anhänge klicken, die kritisch sind. Das sind meistens auch Dateienenden, also Sie würden selten auf Doc-Dateien oder Ähnliches klicken, einfach weil das Risiko zu groß ist. Natürlich noch viel weniger auf aufführbare Programme, das ist klar.
Und als Vorsorge hilft eigentlich nur eines: Von seinen gesamten Daten und am besten auch noch von seinem ganzen System sollte man immer eine Sicherheitskopie anfertigen, zum Beispiel auf einer externen Festplatte. Und das natürlich regelmäßig. Sollte dann mal eine Ransomware den eigenen Computer verschlüsseln und kriminelle Lösegeld fordern, dann kann man seinen Rechner einfach neu aufsetzen und die gesicherten Daten wieder aufspielen. Kommen wir mal zu dem Thema Datensicherheit im Internet. Wenn wir im Netz unterwegs sind und beispielsweise von Webseite zu Webseite surfen, dann hinterlassen wir Spuren und diese Daten, die da hin und her geschickt werden, die können leicht von Dritten ausgelesen werden, denn oftmals werden Daten einfach komplett unverschlüsselt im Netz übertragen. Wenn man das nicht möchte, dann sind virtuelle private Netzwerke hilfreich, sogenannte VPN. Mit ihnen kann Kommunikation im Internet verschleiert werden. Jens Haider vom Fraunhofer Institut für sichere IT in Darmstadt empfiehlt VPNs zum Beispiel für den Einsatz in öffentlichen WLAN-Netzen.
Da gibt es Anbieter, die einen verschlüsselten Tunnel herstellen und erst am Ende des Tunnels fallen dann meine Daten wieder ins Internet, sodass meine lokale Umgebung in der Bahn beispielsweise eben nicht mitlesen können.
Doch bei aller Sicherheit, die ein VPN bietet, ein Risiko bleibt und das ist der Anbieter selbst. Wenn mein Datentransfer über den Server eines Anbieters läuft, muss ich dem Anbieter vertrauen können. Sonst ist der Aufwand mit dem VPN-Tunnel völlig umsonst, sagt Jens Haider.
Da muss ich natürlich darauf achten, dass ich einen vertrauenswürdigen Anbieter habe. Also gerade kostenlose Anbieter, die vielleicht im Ausland operieren, würde ich da jetzt nicht unbedingt dazu zählen.
Es kann sich also lohnen, ein bisschen Geld für Verschleierung seiner Datenspuren auszugeben. Und wer ganz sicher gehen will, der wird vielleicht einfach sein eigener Anbieter, sagt Richard Mietew, Doktorand an der TH Darmstadt im Fachbereich Systemsicherheit.
Im idealsten Fall würde ich sagen, dass man einen VPN-Server bei sich selbst aufsetzt oder halt die Fritzbox benutzt. Man kann seinen PC mit dem eigenen Heimnetzwerk verbinden, sodass man auf sein Heimnetzwerk zugreifen kann. Man kann aber auch das eigene Netz mit einem anderen Netz verbinden.
Also einen eigenen VPN-Tunnel einzurichten, das muss nicht schwer sein, das bekommen auch Laien hin, denn in der Regel ist das alles in der Beschreibung des eigenen Routers erklärt. So einfach kann man also Kommunikation verschlüsseln, sodass niemand mitlesen kann im Internet. Beziehungsweise dann muss jemand schon einen großen Aufwand dafür betreiben. Mitlesen ist das eine, mithören ist das andere, denn in der eigenen Wohnung nutzen viele Menschen mittlerweile Geräte, die tatsächlich mithören. Die Rede ist natürlich von smarten Lautsprechern wie Alexa, Google Home und anderen. Es ist natürlich sehr bequem, zu Hause über diese Geräte zum Beispiel das Licht einzuschalten, die Heizung zu steuern oder Musik abzuspielen. Der Nachteil aber ist, dass diese Geräte Mikrofone haben, die ganze Zeit eingeschaltet sind und auf Befehle warten. Machen wir uns nichts vor, Alexa und Co. lauschen in die sensibelsten Bereiche unseres Lebens hinein. Deshalb gibt es bei smarten Lautsprechern auch ein bisschen was zu beachten. Ganz grundsätzlich muss man wissen, dass die smarten Lautsprecher keine Hochleistungsrechner sind. Also sie verarbeiten die Sprachaufnahmen nicht selbst, also nicht bei uns zu Hause, sagt Candid Wüst. Er ist Sicherheitsexperte beim Cybersicherheitsunternehmen Symantec.
Also in den meisten Fällen landen dann die Aufnahmen beim Anbieter, also sprich irgendwo bei Amazon, bei Apple oder bei Google zum Beispiel.
Wenn ich also mit Alexa spreche, dann wird meine Stimme oder die Stimmenaufnahme ganz woanders hin übertragen und gespeichert. Der Sprachassistent bekommt nur zurückgemeldet, was genau er zu tun hat. Wie lang die Daten gespeichert werden, das ist von Anbieter zu Anbieter verschieden. Meine gespeicherten Sprachaufnahmen, die sollte ich aber unbedingt regelmäßig überprüfen und auch mal Aufnahmen löschen, sagt Candid Wüst, insbesondere wenn es sich dabei um unbeabsichtigte Aufnahmen handelt.
Versehentliche Aufnahmen, welche vielleicht irgendwelche privaten Gespräche aufgenommen haben oder natürlich irgendwelche Passwörter oder Kreditkartendaten, wenn so etwas aufgenommen wird, dann sollte man das natürlich sicher löschen.
Denn sonst liegen möglicherweise Gespräche auf den Servern von Amazon und Co., die ich dort gar nicht haben möchte. Löschen kann ich solche Aufnahmen zum Beispiel im Browser oder in der App über mein persönliches Konto bei dem jeweiligen Anbieter. Ein Konto, das ich aber besonders schützen sollte.
Jeder, der Zugriff auf mein Konto hat, kann sich natürlich quasi die App installieren und dann auch auf meine Daten zugreifen. Das heißt, wenn das eigene Konto, was meistens eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ist, mit einem schwachen Passwort geschützt ist, das leicht zu erraten ist, dann kann es sein, dass jemand sich in mein Konto einklingt und dann eben vielleicht hört, welche Befehle ich abgegeben habe.
Aber das sind nicht die einzigen Gefahren, die bei Sprachassistenten zu Hause lauern. So kann natürlich jeder, der sich im Raum aufhält, mit dem Gerät interagieren und zum Beispiel persönliche Dinge abfragen. Das sollte man auch bedenken, wenn Besuch da ist. Und man kann smarte Lautsprecher auch aus der Ferne steuern. Es gibt zum Beispiel Berichte darüber, dass Nachbarn schon mal per Megafon eine Alexa bedient haben. Und da kann man sich natürlich verschiedene Scherze ausmalen, also zum Beispiel für mitten in der Nacht einen Wecker stellen oder die Musik mal auf ganz laut einschalten. Also das sollte man alles schon mal im Hinterkopf behalten. Es ist ja auch möglich, über diese Geräte Waren im Internet zu bestellen oder kostenpflichtige Premium-Apps zu kaufen. Und deshalb sollte ich die Kauffunktion immer mit einem Passwort sichern, dass niemand ungewollt etwas über den smarten Lautsprecher einkaufen kann.
HR Info, Netzwelt.
Wir haben in HR Info in den vergangenen Wochen die Serie HR Info Helpdesk sicher im Netz ausgestrahlt und Sie über wichtige alltägliche IT-Themen informiert. In der Sendung heute fassen wir nochmal die wichtigen Aspekte der Serie zusammen. Einkaufen im Internet, das machen viele Menschen. Im Netz gibt es Verkaufsplattformen wie Sand am Meer und alle buhlen sie mit immer neuen Sonderpreisen und Spezialangeboten um Kunden. Manchmal sind diese Angebote aber so speziell und so unverschämt günstig, dass man sich fragen muss, kann das denn echt sein? Oder handelt es sich dabei möglicherweise um einen Fake-Shop? Solche gefälschten Shops, die werden immer besser. Alles sieht unglaublich echt aus. Das sagt Ulrich Kaiser, Kriminaloberkommissar am Polizeipräsidium Mittelhessen. Er kennt sich aus mit der Masche der Betrüger.
Die Ausarbeitung dieser Fake-Shops ist immer professioneller und für einen Laien kaum noch zu unterscheiden von einem realen Shop. Da sind auch Sachen hinterlegt wie ein Impressum, wie Widerberufsbelehrungen.
Gelockt werden die Kunden mit Schnäppchen und die sind meist so günstig, dass es eigentlich gar nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Doch bei Billigangeboten, da schaltet sich bei manchen Leuten offenbar das Gehirn aus. Die Betrüger sind scharf auf unser Geld, wir bezahlen, doch geliefert wird am Ende nichts.
Wenn eine Kamera zum Beispiel 2500 Euro kostet und wird dann für 500 Euro angeboten, müsste oder merkt eigentlich jeder, dass hier was nicht stimmen kann.
Oder besser gesagt, sollte merken, denn bei Kriminaloberkommissar Kaiser landen immer wieder Anzeigen von Netzshoppern, die über den Tisch gezogen wurden. Einer der Tricks, es wird im Shop zwar ein PayPal-Logo für abgesichertes Bezahlen angezeigt, aber wenn man draufklickt, heißt es, wegen technischer Probleme ist die Nutzung im Moment leider nicht möglich. Und dann haben die Kunden Angst, dass ihnen das begehrte Schnäppchen durch die Lappen geht und sie zahlen dann doch zum Beispiel per Vorkasse. Aber bloß nicht, sagt Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen.
Das ist quasi die unsicherste Bezahlmethode. Bei Vorkasse, ja, da fehlt eben jegliche Möglichkeit, das Geld zurückzuholen. Da sind sie quasi auf den Anbieter angewiesen und wenn der sich totstellt, haben sie Pech gehabt.
Die Prämisse lautet deshalb, erst denken, dann klicken. Man sollte alle Bezahlmethoden prüfen, denn seriöse Betreiber, die haben in der Regel immer mehrere Zahlungsmethoden, wie ich meine Ware bezahlen kann. Dann kann auch nicht mehr viel schiefgehen, sagt Kai-Oliver Kruske.
Letztlich muss man sagen, auch im Internet hat niemand was zu verschenken. Das heißt, allzu gute Angebote müssen Sie sehr gut prüfen. Kann das wirklich sein? Und wenn etwas zu gut klingt, als dass es wahr ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr.
Grundsätzlich ist also immer der gesunde Menschenverstand gefragt und man sollte nicht einfach kopflos auf Shoppingtour gehen. Den gesunden Menschenverstand einschalten, das gilt aber nicht nur für Fake-Shops, wo man ja in der Regel überhaupt gar keine Ware zugeschickt bekommt, sondern das gilt auch für Online-Handelsplattformen wie Wish, Joom und Alibaba Express. Diese Plattformen, die bieten Produkte schon fast zu unglaublichen Schnäppchenpreisen an. Da sind dann Bluetooth-Lautsprecher für 10 statt für 250 Euro zu haben oder Schuhe für 15 statt für 450 Euro. Und tatsächlich sind das oft keine Lockangebote, sondern diese Waren, die kosten wirklich nur so wenig. Aber der Einkauf bei solchen Plattformen, der birgt einige verdeckte Risiken. Hier wird nämlich alles Mögliche an Waren verkauft und das mit angeblichen Preisnachlässen von bis zu 97%. Die Waren, die sehen auf den Fotos auch oft ganz gut aus. Doch Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen rät da wirklich vorsichtig zu sein.
Also unserer Erfahrung nach sind viele Artikel eher No-Name-Ware, die zwar vielleicht im Aussehen dann manchmal an Markenartikel sich anlehnt oder auch von der Bezeichnung her so ähnlich lautet, aber Markenartikel findet man da eher weniger.
Die oft schlechte Qualität ist das eine Problem, die Kosten sind das andere, denn liegen die Artikel erst einmal im Warenkorb, dann muss der angezeigte Preis noch lange nicht der Betrag sein, den ich am Ende insgesamt bezahlen muss, denn es gibt Kostenfallen.
Zum einen muss ich beim Bestellvorgang immer genau gucken, ob die Versandkosten dabei sind oder ob da noch irgendwas dazukommt. Das kann natürlich, wenn es von weit her kommt, durchaus teuer sein. Und dann muss ich auch im Blick behalten, dass da noch Einfuhrumsatzsteuer oder Zoll auf mich zukommen kann.
Es kann also sein, dass ich das Paket beim Zoll abholen muss. Die Produkte kommen oft aus Asien. Das kann schon mal ein paar Wochen dauern, bis die geliefert werden. Aber die Verkäufer, die fordern manchmal trotzdem schon das Geld und schicken den Kunden Inkasso-Unternehmen auf den Hals. Dann sollte man unbedingt dringend handeln, sagt Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen.
Sie sollten dem Inkassobüro mitteilen: Entschuldigung, ich habe noch gar keine Ware bekommen. Wie sieht es denn aus mit dem Paket? Gibt es irgendwelche Verfolgungsnummern? Kann man gucken, wo es sich gerade befindet? Und da dann auch auf Gesprächsbereitschaft zu hoffen, ist sicherlich gut.
Ist die Ware dann endlich da, macht sich nicht selten Ernüchterung bei den Kunden breit, denn nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale sind die Artikel oft von schlechter Qualität und Reklamation und Rücksendung sind mit weiteren Risiken verbunden, weil die Produkte eben zurück nach Asien geschickt werden müssen.
Das ist eben auch mit extremen Kosten verbunden. Das lohnt sich bei den niedrigpreisigeren Artikeln kaum. Die Gefahr ist einfach, wenn ich jetzt qualitativ minderwertige Ware bekomme, dass mir eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als sie im Müll zu entsorgen, weil ich damit nichts mehr anfangen kann.
Jeder Käufer sollte sich also vorher genau überlegen, ob er bei Wish, Joom oder anderen Schnäppchenplattformen einkauft. Kai-Oliver Kruske gerät allerdings davon ab, denn aus seiner Sicht ist das alles viel zu risikoreich. Hier ist HR Info Netzwelt und heute fassen wir nochmal ein paar wichtige Informationen und Tipps aus unserer Serie HR Info Helpdesk sicher im Netz zusammen, in der wir in den vergangenen Wochen wichtige alltägliche IT-Tipps gegeben haben. Wir nutzen ja natürlich nicht nur Computer zu Hause, nein, natürlich sind Smartphones mittlerweile zu alltäglichen Begleitern in unserem Leben geworden. Sie sind wahre Alleskönner. Wir können Nachrichten schreiben, Online-Banküberweisungen tätigen, Spiele spielen, einkaufen, navigieren und vieles, vieles mehr. Mittlerweile tragen wir also kleine Computer in der Hosentasche. Und genau wie der heimische PC am Schreibtisch ist auch dieser mobile Rechner, also unser Smartphone, anfällig für Schadsoftware, für Viren und Trojaner. In dieser Hinsicht sollte man im Umgang mit dem eigenen Smartphone einiges beachten. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, Ihr Smartphone stürzt ständig ab, es wird plötzlich sehr viel lästige Werbung angezeigt und außerdem ist der Akku schneller leer als normalerweise. Das alles können Anzeichen dafür sein, dass das Smartphone gehackt wurde und sich vielleicht ein Trojaner eingenistet hat. Jens Haider leitet am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt das Testlabor für mobile Sicherheit und er erklärt, was ein Angreifer alles mit meinem Smartphone anstellen kann, wenn er es erstmal unter seiner Kontrolle hat.
Er könnte mich orten, er könnte die Daten auf meinem Gerät, Bilder beispielsweise, auslesen, aber er kann natürlich auch die Ressourcen von meinem Smartphone nutzen, um Angriffe gegen Unternehmen durchzuführen und im Endeffekt würde das erstmal natürlich auf mich als Person zurückfallen.
Der Angreifer kann mich aber auch über das Mikrofon abhören, er kann teure Premium-SMS verschicken und vieles, vieles mehr. Geht der Hacker vorsichtig und geschickt vor, dann bemerke ich den Angriff vielleicht nicht mal. Also sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Handy infiziert ist, dann kann es helfen, es auf den Werkszustand zurückzusetzen und komplett neu zu installieren. Wie aber schütze ich mich generell vor Schadsoftware auf dem Smartphone, vielleicht mit einem Virenscanner?
Virenscanner können in der Regel nur bekannte Muster erkennen. Das wäre eine Möglichkeit, damit zu starten. Allerdings habe ich auch immer Angriffe, die man hier nicht mit detektieren könnte. Von daher ist ein negatives Ergebnis eines Virenscanners kein ultimativer Beweis, dass das Gerät nicht angegriffen wurde.
Stattdessen sollte man sein persönliches Verhalten auf den Prüfstand stellen. Ein Risiko für die Smartphone-Sicherheit sind die installierten Apps. Also grundsätzlich sollten wir alle unsere Programme nur aus den offiziellen App-Stores laden.
Ganz abzuraten sind allerdings Downloads von Apps aus dem freien Internet. Diese sind in der Regel völlig ungeprüft Und Angreifer haben hier eine sehr starke Motivation, entsprechende Schadsoftware mit in die Apps einzubauen.
In den offiziellen App-Stores werden die Programme vorher auf ihre Sicherheit hin überprüft, allerdings nicht darauf, wie gut sie programmiert sind. Also einige Apps, sagt Jens Heider, verschlüsseln die Kommunikation zum Beispiel sehr schlecht. Hier können potenzielle Angreifer leicht mitlesen. Das Problem, wie gut eine App programmiert ist oder nicht, das erkennt der Nutzer in der Regel gar nicht oder eben nur schlecht. Es kann aber helfen, die Bewertungen einer App vor dem Download in den App-Stores mal aufmerksam durchzulesen.
Ab und zu verbergen sich auch in diesen Informationen wichtige Hinweise, wenn beispielsweise Nutzer berichten, dass sehr viel Werbung nach der Installation auf dem Smartphone aufgetaucht ist, sollte man das als ein erstes Warnsignal nehmen.
Ganz generell sollten Sie sparsam mit der Installation von Apps umgehen. Jens Heider vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie hält sich auch an diesen Grundsatz.
Jede App, die ich auf dem Smartphone installiere, bedeutet ein gewisses Risiko. Von daher sollte ich natürlich nur die notwendigen Apps installieren und mir auch regelmäßig überlegen, welche App brauche ich denn wirklich im Moment noch. Damit kann ich nicht nur meinen Speicherplatz reduzieren und den Akku schonen, sondern auch das Risiko reduzieren.
Das Risiko kann man auch reduzieren, wenn man nicht nur das Betriebssystem regelmäßig updatet, sondern eben auch jede einzelne App und das am besten automatisiert. Denn nur dann werden mögliche Sicherheitslücken geschlossen, wenn immer alles up to date ist. Wir haben es gerade schon gehört, man sollte nicht unbedingt jede App aus dem App Store installieren, sondern ganz besonders hinschauen und auch öfter mal aussortieren, wenn man Apps überhaupt nicht mehr benutzt. Denn damit die kleinen Programme auf unseren Handys funktionieren können, fordern sie oftmals Berechtigungen und Zugriffe ein. Doch bei manchen Apps ist es manchmal ganz schön fraglich, was sie da alles einfordern. Also eine Foto-App, die muss natürlich auf die Kamera und auf meine Fotobibliothek zugreifen können, das leuchtet ein. Und auch, dass WhatsApp oder ein anderer Messenger-Dienst Zugriff auf meine Kontakte braucht, das klingt logisch. Ich will ja schließlich mit meinen Freunden chatten. Aber wenn eine App, sagen wir mal, für Kochrezepte Zugriff auf meine Kontakte und mein Mikrofon haben will, dann sollten die Alarmglocken angehen. Zu Recht sagt Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen. Er sagt, dass man ganz genau darauf achten sollte, welche Berechtigungen Apps einfordern.
Wenn ich diese Berechtigungen erteile, dann hat die App eben die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu machen, kann meine Kamera steuern, kann mein Mikrofon steuern, kann die Dateien auf meinem Telefon auslesen.
Wenn ich in die Einstellungen meines Smartphones gehe, kann ich dort in der Regel die Berechtigungen jeder App einzeln erteilen und entziehen. Nur, auch das habe ich schon erlebt, wenn ich Berechtigungen entziehe, dann kann es sein, dass die App nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktioniert. Dann muss ich entweder in den sauren Apfel beißen und den Eingriff in meine Privatsphäre akzeptieren oder ich muss mir eine Alternative suchen, die weniger Berechtigungen einfordert.
Erfahrungsgemäß ist eine kostenlose App häufig darauf angelegt, dass Werbung getrieben wird oder möglicherweise auch mit den Daten Geld verdient wird. Wenn ich eine kostenpflichtige App erwerbe, dann habe ich zumindest die Chance, dass das weniger oder nicht passiert.
Bleibt noch die leidige Frage nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Apps. Mal ganz ehrlich, wer liest sich die schon durch? Aber Kai-Oliver Kruske gesagt, dass ich das in bestimmten Fällen unbedingt tun sollte.
Je sensibler die Daten sind, die eine App von mir erfasst, also wenn es um Gesundheitsdaten geht oder ähnliches, dann ist es besonders wichtig, mal in die AGBs zu schauen. Bei kleineren, unwichtigeren Apps macht sich wahrscheinlich niemand die Mühe.
Denn oft sind sie nicht sonderlich verständlich geschrieben und dazu auch noch sehr ausführlich. Sie zumindest grob zu überfliegen, ist trotzdem sinnvoll, damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt. Böse Überraschungen, die will auch niemand erleben, der seine Bankgeschäfte online erledigt. Das ist ja heutzutage besonders einfach geworden. Man muss nicht mehr auf die Bank gehen, sondern kann alles bequem von zu Hause machen. Trotzdem hat der ein oder andere dabei immer noch ein mulmiges Gefühl, denn niemand möchte, dass seine Kontodaten ausspioniert oder sogar missbraucht werden. Dabei ist Online-Banking nicht so unsicher wie sein Ruf, sagt IT-Sicherheitschef Vincent Haupert aus München.
Ich denke, es kommt in großen Teilen darauf an, welche Sicherungsverfahren man einsetzt. Aber im Großen und Ganzen kann man gerade jetzt auch durch die regulatorischen Voraussetzungen, die jetzt in Kraft getreten sind, schon davon sprechen, dass Online-Banking sehr sicher ist.
Trotzdem muss ich bei der Nutzung auf gewisse Regeln achten, damit es auch wirklich sicher bleibt. Eine wichtige Grundregel lautet, immer zwei unterschiedliche Geräte dafür zu nutzen. Das heißt, wenn ich eine Überweisung tätige, dann sollte ich immer ein Gerät für die Transaktion nutzen, zum Beispiel den PC oder den Laptop, und ein anderes, um eine TAN zu generieren, also etwa das Smartphone. Was davon auf dem Laptop und was auf dem Handy passiert, das spielt erstmal keine Rolle.
Das ist dann deshalb sehr sicher, weil selbst wenn eines der beiden Geräte mit Schadsoftware befallen wird, dann ist das andere immer noch intakt und man kann zumindest keine Geldbeträge überweisen oder dergleichen.
Die sicherste Variante, damit beim Online-Banking niemand meine Daten missbraucht oder Zugriff auf mein Konto erhält, ist laut Vincent Haupert das sogenannte Chip-TAN-Verfahren. Dabei kommt der sogenannte TAN-Generator zum Einsatz, das taschenrechnerähnliche Gerät, in das ich meine persönliche Bankkarte einführe und damit dann die TAN generieren kann.
Die sind eben explizit dafür gemacht worden, um Transaktionen zu bestätigen. Also die sind in der Regel auch nicht updatebar, die haben keine Internetverbindung. Also die Angriffsfläche ist einfach minimal bei diesen Geräten. Und deswegen ist das schon der Goldstandard in der Transaktionssicherheit.
Besonders gefährlich bei Online-Bankgeschäften ist das sogenannte Phishing. Dabei verschicken Angreifer gefälschte E-Mails, die denen der eigenen Bank sehr ähneln. Und über einen Link lenken sie mich dann auf eine gefälschte Webseite. Auch die sieht aus wie die von meiner Bank. Wenn ich dort versuche, mich einzuloggen, können die Täter meine Daten ausspionieren. Aber auch das sollte mich nicht von der Nutzung des Online-Bankings abhalten, sagt Vincent Haupert.
Im schlimmsten Fall, und das ist natürlich auch schon schlimm genug, kann dieser Angreifer dann die Umsätze im Online-Banking einsehen. Aber was auf jeden Fall nicht geht, allein mit den Zugangsdaten, sind Überweisungen. Und das liegt einfach daran, dass die ganzen Sicherungsverfahren mittlerweile so ausgestaltet sind, dass es eben schwierig ist, die zum Beispiel zu kopieren aus der Entfernung.
Fassen wir zusammen, Online-Banking ist sehr sicher heutzutage. Aufpassen sollte man bei verdächtigen Phishing-E-Mails und bei der Überweisung sollte man auf jeden Fall zwei unterschiedliche Geräte für Transaktionen und TANs verwenden oder im besten Falle sogar einen TAN-Generator. Das war die Sendung HR Info Netzwelt. Wir haben heute nochmal die wichtigsten Informationen aus der HR Info Serie Helpdesk sicher im Netz zusammengefasst, die wir in den vergangenen Wochen gesendet haben. Die einzelnen Beiträge der Serie, die gibt es im Podcast-Channel Netzwelt unter hrinforadio.de. Dort und in der ARD Audiothek finden Sie auch die heutige Sendung. Mein Name ist Tobias Klein.